Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Hätten Sie es gewusst, wer 1919 nur eine einzige Coca-Cola-Aktie für damals 40 Dollar gekauft hat, der hätte heute aufgrund einer mehrfachen Aufspaltung der Aktien mehr als 9.000 Aktien im Depot und das im Gesamtwert von deutlich über 500.000 Dollar. Wie das geht, wollen wir Ihnen heute im Podcast zum Thema Jahrhundertaktien ein Stück näher bringen. Ein Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Und da wir nicht viel Zeit verlieren wollen, gehen wir direkt rüber zu Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Also heute springe ich mal wieder direkt in den Podcast rein, weil ich das Thema mega spannend finde und mir viele, viele Fragen dazu einfallen. Karl, gleich los mit nur 2 Aktien zum Millionär. Das klingt echt cool. Wie geht das?
Du meinst 2 Coca-Cola-Aktien?
In dem Falle ja, genau.
Okay. Ja, wie man damit Millionär wird. Erstens ist die Aktie seit Ewigkeiten am Markt. Genau seit, jetzt hör zu, 1919. Und dann ist sie in der Zeit insgesamt auch sehr gut gelaufen. Das heißt, sie hat eine ordentliche Rendite von ungefähr 9% pro Jahr erzielt. Und wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, eine gute Jahresrendite und ein langer Zeitraum, dann wird die ganze Wucht und Dynamik des Zinseszinseffektes freigelegt. Und dann hast du solche sensationellen Wertentwicklungen. Über den Zinseszinseffekt haben wir ja hier schon öfter gesprochen. Er entsteht, wenn erzielte Kursgewinne nicht entnommen, sondern immer wieder mit angelegt werden. Für dein Coca-Cola-Beispiel ergibt sich dadurch ein heutiger Wert von nicht ganz 500.000 US-Dollar und bei 2 Aktien eben eine knappe Million.
Das sind nette Zahlen. Nun wird aber derjenige, der 1919 Coca-Cola-Aktien gekauft hat, heute sicher nicht mehr unter uns weilen, Karl. Ist das Motto mit 2 Aktien zum Millionär daher nur eine theoretische Betrachtung oder kann das doch irgendwie wirklich klappen?
Ja, du hast recht. Die Person dürfte mittlerweile nicht mehr leben, aber die Aktien hätten ja auch vererbt werden können. Also das ist nicht der Punkt. Warum das Ganze aber vielleicht doch nur eine eher theoretische Betrachtung ist, hat aus meiner Sicht eine andere Ursache. Denn es ist ein absoluter Glücksfall, dass es die Aktie schon so lange gibt. Über einen so langen Zeitraum ist das nämlich eine große Ausnahme. Leider kann man im Vorhinein weder abschätzen, wie lange eine Aktie am Markt notieren wird, noch wie erfolgreich sie dabei sein wird.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist Coca-Cola eben doch ein ganz besonders erfolgreicher Einzelfall. Und die Betonung liegt auch auf Einzelfall. Aber vielleicht gibt's ja doch noch zumindest 1, 2, 3 ähnliche Stories oder eben nicht.
Tatsächlich gibt es mehr Fälle von Aktien, die schon über ein Jahrhundert existieren. Der mir bekannte und spektakulärste Fall ist ein US-Wasserversorger aus Pennsylvania, von dem es sogar seit 1816 Aktien gibt. Trotzdem sind das aber Stecknadeln im Heuhaufen. Das Problem ist, dass du heute immer nur die Überlebenden siehst. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die meisten Aktien langfristig überlegen. Das ist aber ein Trugschluss. Das ist auch einer der Gründe, warum wir immer wieder predigen, dass man nicht in einzelne Aktien investieren soll, obwohl wir wissen, dass es solche Erfolgsstories gibt.
Und ja, die gibt's tatsächlich. Ich will aber noch eine andere spannende Zahl, die ich rausgekramt habe, hier mal in diesen Podcast mit reinbringen, und zwar zur Dividende. 1919 ist klar, ist erwähnt worden, da ist die Coca-Cola-Aktie quasi gekauft worden. Und das Entscheidende und Interessante ist, für jede damals gekaufte Coca-Cola-Aktie, Karl, gibt's heute eine Auszahlung von etwas mehr als 16.000 Dollar. Und das muss ich einfach nochmal rekapitulieren. Eine Aktie, Karl, 16.000 Dollar Dividende in einem einzigen Jahr. Wie geht das?
Das ist im Grunde ganz einfach, Andreas, weil aus einer Aktie im Laufe der Jahrzehnte eine ganze Menge mehr Aktien geworden sind. Denn Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Aktien aufzuspalten. Das wird oft genutzt, wenn der Aktienkurs stark gestiegen ist und eine einzelne Aktie damit sehr teuer wird. Dabei geht es aber nur um Optik. Denn bei vielen Anlegerinnen und Anlegern, vor allem bei Privaten, rufen solche hohen Kurse ein Störgefühl hervor. Ich nenne dir mal ein Beispiel aus unserer nächsten Nähe. Du kennst ja auch Lindt & Sprüngli, die Schokoladenmanufaktur aus der Schweiz. Da ist eine Aktie 99.000 Euro wert und da überlegt man sich schon, ob man wirklich eine kaufen will. Wir sprechen also über einen psychologischen Effekt. Mit Hilfe von sogenannten Aktiensplits können Aktiengesellschaften ihren Aktienkurs optisch verbilligen. Wenn es zum Beispiel zu einem Split im Verhältnis 1:2 kommt, besitzt jeder Aktionär ab dem Tag der Umstellung doppelt so viele Aktien wie vorher. Die Börsenkapitalisierung, das heißt der Marktwert des Unternehmens, bleibt gleich, verteilt sich nun aber auf eine doppelte Zahl von Aktien. Der Aktienkurs ändert sich natürlich auch entsprechend, das heißt in diesem Fall würde er sich halbieren. Und so wurden aus einer Aktie von Coca-Cola in über 100 Jahren 9.216 Aktien. Und dann sind die 16.000 Dollar Dividende auch gar nicht mehr so sensationell. Denn dann haben wir pro Aktie eine Dividende von rund 1,70 Dollar. Beim aktuellen Kurs von 60 US-Dollar entspricht das übrigens einer Dividendenrendite von 2,8%.
Aber das bedeutet dann ja auch, Karl, dass sich die Rendite des Investments noch verbessert. In den 9% von gerade waren doch eben nur die Kursgewinne berücksichtigt, oder?
Richtig, Andreas. Die tatsächliche Wertentwicklung wird dadurch noch höher. Dass aber bei all den Aktienaufteilungen der letzten Jahrzehnte genau auszurechnen, ist ziemlich kompliziert und ich habe ehrlich gesagt auch keine exakte Zahl gefunden. In dem Fall kannst du aber davon ausgehen, dass die tatsächliche Rendite um 1-2 Prozentpunkte höher ist, wenn du die Dividenden mit einrechnest.
Okay, Coca-Cola ist ja jetzt schon eine ziemlich alte Erfolgsstory, aber es ist immerhin eine Erfolgsstory. Gibt's denn aus der jüngeren Vergangenheit ähnliche Geschichten?
Wenn du nicht ganz so lange zurückschauen willst, dann geht es natürlich eher um Unternehmen, die weniger über den Erfolgsfaktor Zeit, sondern vor allem über eine raketenhafte Entwicklung stark zugelegt haben. Und da gibt es schon einige spektakuläre Beispiele. Denk nur mal an Apple oder Amazon. Apple kam 1980 an die Börse und hat seinen extremen Schub aber erst nach dem Platzen der Tech-Blase im Jahr 2003 bekommen, also vor rund 20 Jahren. Umgerechnet war die Apple-Aktie Anfang der 80er Jahre rund 39 US-Dollar-Cent wert. Beim heutigen Kurs von knapp 190 Dollar entspricht das einer pro Jahr Rendite von rund 14% ohne Dividenden. Aus 100 US-Dollar wären in den 44 Jahren also rund 47.000 US-Dollar geworden. Noch extremer war es bei Amazon. Die kamen sogar erst 1997 an die Börse. Umgerechnet auf heute zu einem Aktienkurs von 7 Cent. Aktuell steht der Kurs bei 153 US-Dollar, das heißt die pro Jahr Rendite ist sogar rund 28%. In den 27 Jahren wären aus 100 Dollar ungefähr 190.000 US-Dollar geworden.
Das ist eine Menge, gut für die Aktionäre, aber auch gut für Jeff Bezos, wenn ich mir die Fotos angucke, die da immer wieder durch Social Media geistern. Der scheint's ja ganz richtig zu machen, dem geht's gut und verpulvert die Kohle, die er da verdient hat, hat ja aber auch Jahre und Jahrzehnte lang hart dafür gearbeitet. Extrem erfolgreich, das ist das Stichwort. Nicht nur Jeff Bezos war extrem erfolgreich mit Amazon, jedes dieser Unternehmen, die wir heute hier schon genannt haben, war extrem erfolgreich. Gibt's da so etwas wie eine Schnittmenge der Erfolgsfaktoren, Karl? Was eint diese Firmen?
Ja, leider nichts, das man im Vorhinein identifizieren könnte. Der Erfolg wird immer erst im Nachhinein plausibel. Zum Beispiel, weil es einem Unternehmen gelungen ist, seine Produkte immer weiter zu verbessern und an die Nachfrage anzupassen. Dafür ist Apple ja ein sehr gutes Beispiel. Auch Apple hatte zwischendurch große Schwierigkeiten. Und damals war es absolut nicht klar, ob sie überleben würden. Erst hinterher kommt einem das fast immer selbstverständlich vor. Der springende Punkt aber ist, niemand kann wissen, welcher Aktienwert die Apple von morgen ist. Es gibt zwar Heerscharen von Analystinnen und Analysten, die genau dem hinterherjagen, aber wenn es dennoch mal gelingt, eine solche Aktie zu finden, dann ist das rein statistisch gesehen Zufall. Das ist wissenschaftlich erwiesen, also kannst du dir die Suche auch gleich sparen. Das Risiko, die falsche Aktie zu erwischen, ist einfach viel zu groß, denn das kann dich unter Umständen dein ganzes Vermögen kosten.
Mal ganz unabhängig von den erfolgreichsten Aktien, von denen wir ja nun wirklich einige erwähnt haben, Karl, die Frage kommt von einem Hörer oder Hörerin, weiß ich gar nicht so genau, jedenfalls Hörerfragen. Kann man denn aus all den Erkenntnissen, so lautet die Frage, ableiten, was die beste Aktie der Welt ist?
Was heißt die beste Aktie der Welt, Andreas? Sinnvollerweise kann damit ja nur die Aktie gemeint sein, mit der ich in der Zukunft die beste Wertentwicklung erreiche. Das Problem aber ist, dass man leider nur die Wertentwicklung der Vergangenheit kennt. Du kannst also nur die Aktie auswählen, die in der Historie am besten gelaufen ist. Dabei stellt sich aber sofort die Frage, was dafür denn überhaupt ein maßgeblicher Zeitraum ist. Wie gehst du zum Beispiel damit um, wenn eine Aktie zwar in den letzten 30 Jahren die beste war, aber in den letzten 10 Jahren unter den schlechtesten? Auch wenn man sich auf die historische Entwicklung beschränkt, ist es also nicht klar, was die beste Aktie ist, denn für jeden Zeitraum kann das eine andere sein. Aber selbst wenn du einen Zeitraum festlegst und die entsprechend historisch beste Aktie gefunden hast, stellt sich eine ganz andere Frage, nämlich, was nützt dir diese Information überhaupt? Der Titel Beste Aktie der Welt suggeriert ja, dass sie den Erfolg fortsetzen wird. Das ist aber überhaupt nicht gesichert, weil niemand die Kursverläufe von morgen kennt. Nur weil eine Aktie lange Zeit gut gelaufen ist, kannst du dich nicht darauf verlassen, dass sie das auch in der Zukunft tun wird. Und zwar nicht einmal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Nur angenommen, morgen würde bei Apple ein massiver Bilanzbetrug aufgedeckt, dann wäre es mit der tollen Unternehmensstory und Performance vermutlich erstmal vorbei.
Okay, dazu dann noch eine zweite Frage aus dem Hörerbereich. Wir haben ja eben besprochen, was ist die beste Aktie der Welt? Kann man nicht so genau sagen. Wie sieht's jetzt aus mit der Frage, Karl, was ist die sicherste Aktie der Welt?
Auch in dem Fall ist es unklar, was überhaupt das heißen soll, selbst in der historischen Betrachtung. Für mich wäre das Naheliegendste die Aktie, die in einem bestimmten Zeitraum am wenigsten Rückschläge hinnehmen musste. Aber auch diese Information hilft am Ende nicht weiter, denn auch da sprechen wir immer nur über die Vergangenheit und die sagt auch in Sachen Stabilität nichts über die künftige Kursverläufe aus. Am Ende kann jede in der Historie noch so stabile Aktie morgen fürchterlich einbrechen und umgekehrt können zuletzt noch sehr schwankungsfreudige Werte künftig viel stabiler laufen, zum Beispiel, wenn es einen großen Produktivitätsvorsprung im Unternehmen gab, der für stabile Gewinne sorgt.
Und es gibt ja naturgemäß nicht nur Erfolgsstories bei Aktien, du hast es ja auch schon angedeutet. Es gibt eben auch schwierige Momente und es gibt gar auch Jahrhundertflops. Welcher würde dir da spontan einfallen?
Ja, ich habe natürlich sehr intensiv den neuen Markt erlebt in den 90er Jahren und da denkt man natürlich auch an EMTV. Den Wert kennen manche unserer Hörerinnen und Hörer womöglich gar nicht mehr. Aber für mich war das damals der schillerndste Titel überhaupt und eben auch ein krasses Beispiel dafür, wie explosiv die Kursentwicklung einer einzelnen Aktie sein kann und zwar in beide Richtungen. Damals waren neben den Internetwerten vor allem auch Medienwerte besonders angesagt und EMTV war einer der Stars. 1997 ging es mit umgerechnet 38 Cent los an der Börse. Mit riesigen Ankündigungen schafft es der Vorstand, den Kurs bis Anfang 2000, also in nur 3 bis 4 Jahren, auf 110 Euro hochzupuschen. EMTV war plötzlich mehr wert als die Lufthansa und hatte großartige Pläne. Sie wollten sogar Disney übertrumpfen. Allein 1999 wurden neue Aktien im Wert von fast 1 Milliarde Mark an neue Aktionäre verkauft. Im Jahr 2000 kam dann der Absturz. Nun merkten plötzlich alle, dass das meist auf Sand gebaut war. So hatte EMTV zum Beispiel die Rechte an der Muppet Show und der Sesamstraße stark überteuert gekauft und sich beim Einstieg in die Formel 1 völlig übernommen. Am Ende kamen sogar noch Gerichtsprozesse wegen Kursbetrug dazu. Letztlich war der Kurs dann wieder, wo er auch vorher war, nämlich nahe Null. Was sich aber die meisten nicht mehr wirklich klar machen, im Gegensatz zu den Mega-Erfolgsstories sind solche Flops gar nicht mal so selten. Nicht unbedingt so spektakuläre wie EMTV. Dass aber Aktien von der Börse verschwinden, ist keine Ausnahme, sondern sogar die Regel. Vor allem auf die ganz lange Sicht.
Das musst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, Karl. Das hört sich ja ganz so an, als wenn die meisten Aktien abstürzen. Das dürfte für die meisten spontan erstmal schwer zu glauben sein, oder?
Es ist aber tatsächlich wahr, Andreas.
Echt?
Ja, wirklich. Dazu gibt es wirklich hochinteressante Studien aus den USA, weil es dort viel längere Börsenhistorien gibt als in Europa. Beispielsweise wurde untersucht, wie viele Aktien zum Anlageerfolg eines gesamten Aktienmarkts beitragen und wie lange einzelne Aktien im Schnitt überleben. Die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Eine Studie beispielsweise bezieht sich auf die Entwicklung von US-Aktien über einen Zeitraum von 90 Jahren. Analysiert wurden insgesamt über 25.000 Aktien. Die allermeisten davon sind natürlich heute nicht mehr börsennotiert. Im Untersuchungszeitraum gab es also laufend Neuzugänge und Abgänge. Und was war das Ergebnis der Studie? Die durchschnittliche Lebensdauer aller Aktien, also die Zeitspanne, in der sie an der Börse gelistet waren, war nur 7,5 Jahre. Zusätzlich wurde für jede einzelne Aktie ermittelt, welcher Wertzuwachs in der Zeit ihrer Börsennotierung zustande kam. Wenn man das für alle Aktien addiert, kommt man auf eine astronomische Summe von rund 35 Billionen US-Dollar. Der Clou dabei ist nun, dass diese Wertschöpfung mit nur gut 1000 Aktien erreicht wurde. Und das sind nur 4% aller Aktien. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die gesamte Wertschöpfung eines Aktienmarktes wird nur von einem sehr, sehr kleinen Teil aller Aktien erbracht. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn man, ich weiß, was du denkst, nur diese 4% der Aktien im Depot hält. Das funktioniert aber in der Realität nicht, weil die erfolgreichen Aktien permanent und unkalkulierbar durchwechseln. Das heißt, die erfolgreichsten Aktien sind zum jeden Zeitpunkt andere. Wer die Werttreiber der Zukunft sein werden, lässt sich daher nicht prognostizieren. Deshalb ist es ja so wichtig, dass man so breit wie möglich investiert. Dann hat man sie auf jeden Fall mit im Boot. Und ein breit gestreutes internationales Aktienportfolio wirft nun mal auf lange Sicht rund 7-8% pro Jahr ab. Und das, obwohl so viele Aktien mit der Zeit ganz von der Bildfläche verschwinden. Nebenbei, in der Untersuchung hat sich übrigens auch gezeigt, dass der am häufigsten auftretende Renditewert, die sogenannte Modalrendite, -100% war. Über einen Zeitraum von 90 Jahren gemessen war unter allen Renditeausprägungen also der Totalverlust am häufigsten. Andreas, wenn man diese Ergebnisse wirklich ernst nimmt, führt kein Weg daran vorbei. Wenn du die Jahrhundertaktien der Zukunft haben willst, musst du am Ende möglichst alle Aktien kaufen.
Ich glaube, das schaffe ich in diesem Leben nicht mehr. Aber man kann ja zumindest anfangen. Wirklich spannend, diese Ausführungen und diese Betrachtung, die man doch nicht jeden Tag in der Zeitung liest, wie ich finde. Aber eins muss ich trotzdem noch fragen. Hattest du selbst mal so eine Art Aktienglückstreffer, würde ich mal sagen, bei dem du ganz ordentlich absahnen konntest?
Wenn ich ehrlich bin, so eine Apple, nee, die hatte ich nicht im Depot, habe ich nicht gekauft.
Schade eigentlich. Trotzdem hätte ich jetzt abschließend, und das ist jetzt wirklich abschließend, letzte Frage, noch gerne einen exklusiven Tipp von dir, Karl. Siehst du zurzeit oder vielleicht auch irgendwo ganz weit hinten am Horizont neue Jahrhundertaktien auf uns zukommen? Ich weiß, du hast gesagt, man kann das nicht erwarten oder prognostizieren. Und ich weiß ja auch, dass du nicht dein ganzes Geld darauf setzen würdest, aber ein bisschen Spaß muss doch sein, Karl.
Natürlich nicht nur Spaß. Du, also ist doch klar, da muss ich ja die Quirin-Aktie nennen, aber Spaß beiseite. Auch wenn es mir schwerfällt, ich rate auch hier von einem Einzelinvestment ab.
Das ist eine klare Aussage und das bringt uns auch in der Tat ein Stück weiter. Und ich will den Satz nochmal wiederholen von dir, Karl. Wenn du die Jahrhundertaktien der Zukunft haben willst, musst du möglichst alle Aktien kaufen. Das ist was hängen bleibt. Und deshalb gibt's ja auch immer wieder auch unsere Podcasts Richtung MSCI World, ETF Weltindex, Faktor Investing, all das, was da reinspielt und was auch so wichtig ist bei der Geldanlage und was sicherlich auch all unsere Hörerinnen und Hörer ein Stück weiterbringt. Für heute ganz herzlichen Dank, Karl-Matthäus Schmidt, für diesen Podcast, für diese Infos. Wenn Sie diesen Podcast gerne teilen wollen, tun Sie es bitte. Geben Sie www.quirinprivatbank.de weiter. Sie können uns abonnieren, bewerten und natürlich können Sie auch uns Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de, so wie wir auch in diesem Podcast zwei Hörerfragen beantwortet haben. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept Marktmeinung Wissen beruht auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und investiert frei von Prognosen in den weltweiten Kapitalmarkt. Die Bank unterstützt interessierte Anleger bei der Altersvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau. Mehr Informationen erhalten Sie unter quirinprivatbank.de.